Lasst uns beten. Lieber Jesus, öffne bitte unseren Verstand, unseren Geist und unser Herz, damit wir dein Wort in uns aufnehmen und hilf uns beim Verstehen. Dein Wort sei unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist die Jahreslosung für 2024. Sie ist kurz und bündig. Und ja, es kommen die wichtigsten Dinge für einen Christen vor. Tun und lieben. Was will man mehr? Als ich in den Katalogen christlicher Verlage nach schönen Postkarten geschaut habe, habe ich gedacht, es gibt eigentlich nichts zur Jahreslosung. Es war gefühlt alles auf Valentinstag ausgerichtet. Ich habe leider, es ist nur sehr klein, aber wer es dann später nochmal sehen will, aber man kann erahnen, welche Farbzüge da wichtig sind. Da waren oft Herzchen zu sehen oder auch mal Röschen und alles in rosa und hellgrün getaucht. Leider hätte ich aber diese Karten für Valentinstag nicht benutzen können. Es war ja die Jahreslosung drauf gedruckt. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Durch solche Bilder werden wir, so finde ich, auf eine falsche Fährte geführt. Diese Bilder engen unsere Sicht auf die Jahreslosung etwas ein. Daher bin ich Ilone Schmidt so dankbar, dass sie für unsere Kirchengemeinden aus ihrer Sicht die Jahreslosung auf die Leinwand gebracht haben. Manche haben es in den Händen und wir sehen es auch hier vorne rechts neben dem Altarraum. Das Bild ist aus meiner Sicht, das Bild von Ilone, viel stimmiger mit den Worten des Paulus, aber dazu später mehr. Welches Bild von Liebe steckt aber hinter den Bildmotiven bestimmter Verlage wie dieses hier? Also hinter all den Herzchen und Röschen. Es ist die romantische Liebe. Die körperliche Zuneigung zwischen zwei Menschen, ein verliebter Mann schenkt seiner Angebeteten einen Strauß von 100 Rosen. Alles schön, alles wunderbar. Oder ich denke an das Essen bei Kerzenschein oder diese Form der Liebe wie Schmetterlinge im Bauch, sind eigentlich nur selten im Leben eines Menschen. Sie tauchen auf, dann sind sie stark, aber sie sind auch schnell wieder weg. Und dabei sind die Schmetterlinge auch nur ein verblümter Ausdruck für das Verliebtsein. Und allzu oft steht diese Art der Liebe auf unserem gesellschaftlichen Thron und auch nur diese Form der Liebe wird auch gerne in Filmen ganz hoch aufgehängt. Sarah Leander besingt 1938, schon ziemlich lange her, diese Form der Liebe und stellt die Frage, kann denn Liebe Sünde sein? Sie denkt an die Küsse, die unter dieser Liebe geschahen. Zudem spricht sie auch davon, dass sie das, was unter dem Stern dieser Liebe passiert, dass sie das niemals bereuen wird. Vielleicht dachte dies auch der Ehemann und Vater, als er seine Frau mit einer 10 Jahre jüngeren Frau betrog. Den Schmetterlingen im Bauch ließ er freien Raum. Doch dieser kleine Seitensprung zerstörte sein Leben und das der Familie. Seine neue Flamme wurde schwanger, darauf folgte ein Jahrzehnte andauernder Rosenkrieg. Die ganze Familie war zerbrochen. Kann denn Liebe Sünde sein? Ja, oft hilft da nur Reue und Buße. Natürlich würden wir alle hier sagen, dass das Verhalten des Ehemanns und Vaters schlecht und fahrlässig war. Und oft tun wir so, als würden wir ja nie in eine solche Situation kommen. Doch es gibt auch viele, die in solchen Situationen, die um diese Familie herumstehen, die wegschauen. Wer hat einen fürsorglichen Blick auf die Kinder aus einer solchen zerstörten Beziehung? Doch auch junge Menschen sind davor nicht gefeit, denn heute ist es aber nicht mehr so üblich, früh zu heiraten. Man will den Partner alle Freiräume lassen. Man muss sich ja erst besser kennenlernen, so heißt es. Und was ist, wenn dann ein Kind unterwegs ist? Wer leidet darunter, wenn die Beziehung auseinandergeht? In der Regel die Kinder und vor allem die Mutter. Kann denn Liebe Sünde sein? Liebe Gemeinde, ich beschreibe dies so deutlich, um zu zeigen, was Liebe eigentlich nicht ist. Natürlich sind Schmetterlinge und Verliebtsein nicht grundsätzlich schlecht. Sie können am Anfang einer lang andauernden Liebesbeziehung stehen. Hege ich aber solche Gefühle zu einem anderen Menschen, muss immer über den Gefühlen stehen. Darf ich überhaupt eine Beziehung mit diesem Menschen eingehen? Ansonsten wird aus Liebe Lieblosigkeit, Schmerz und seelische Verletzungen. Ja, in manchen Fällen kann solche Liebe Sünde sein. Im Deutschen haben wir immer das Problem, dass eine bestimmte Deutung von Liebe zu dominant ist. Es ist die romantische und auch allzu oft die erotische Liebe. Diese Vorstellung hilft uns aber nicht, um die Jahreslosung besser zu verstehen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Bevor wir uns daran wagen, wie Jesus und Paulus sich Liebe vorstellen, müssen wir uns frei machen von den Vorstellungen, was wir unter Liebe heute verstehen. So wie sich Jesus dem Menschen zeigt, hat es viel von einer Liebesbeziehung zu tun. Zurückhalten ist die Kontaktaufnahme. Alle Emotionen sind im Spiel, aber in allem zeigt sich die Liebe Jesu in der Hingabe. Zurückhalten ist die Kontaktaufnahme. Gott kann sich nicht in all seiner Herrlichkeit den Menschen offenbaren, ansonsten müssten wir sterben. Aber immer wieder spricht Gott mit dem Menschen, mit Abraham und seinen Nachkommen spricht er, aber auch später mit seinem Volk bleibt er mit dem Wort in Kontakt. So werden sich nicht von äußeren Dingen abgehalten. Das Volk kann sich ganz und gar auf die Stimme Gottes konzentrieren. Ab und zu zeigt sich ein wenig die Herrlichkeit und die Kraft Gottes. Sei es im Positiven, sei es im Negativen, sei es die Sintflut, die Teilung des Roten Meeres, die Siege seines Volkes über die Feinde. Ich denke da an die Trompeten von Jericho. Selbst später, auch bei Jesus, ist die Kontaktaufnahme zurückhaltend. Jesus, das Wort Gottes, wird Mensch. Der Evangelist Johannes drückt es so aus. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Jesus überrollt die Menschen nicht mit seiner blanken Herrlichkeit. Eigentlich steht hier ja wohnte oder zeltete. Das Wort Gottes schlug sein Zelt auf Erden auf. Kein Palast, ein einfaches Zelt. Indem Jesus das Wort Gottes in die Welt kommt, möchte er den Dialog zwischen Mensch und Gott stärken. Er möchte in Tat und Wort den Menschen vermitteln, dass Gott seine Geschöpfe unendlich liebt. Jesus leidet und liebt mit den Menschen. Oft ist Jesus so emotional berührt, dass er einfach handeln muss. Jesus heilt kranke Menschen, treibt böse Geister aus, die Menschen aufs Übelste peinigen. Doch die Liebe hat zwei Seiten. Zuweilen ist Jesus so ergriffen, dass er eine Peitsche herstellt und die Händler aus dem Tempel seinem Haus treibt. Ist das unser Bild von Jesus? Ja, auch das ist Jesus. Ja, auch darin zeigt sich seine Liebe. Oft erfährt er Ablehnung bei seinem Volk. Das macht ihn zornig und traurig. Da lesen wir zum Beispiel in Markus 11. Und am nächsten Tag, als sie von Bethanien weggingen, hungerte ihn. Und er sah einen Feigenbaum von Ferne, der Blätter hatte. Da ging er hin, ob er etwas darauf fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter. Denn es war nicht die Zeit für Feigen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm, nun esse niemand mehr eine Frucht von dir in Ewigkeit. Dieser Feigenbaum ist auch ein Bild dafür, wie sein Volk die Menschen vorfindet. Dabei ist dieses Verhalten Jesu für uns verstörend, aber es ist auch eine Seite seiner Liebe zu uns Menschen. Doch das ganze Leben Jesu ist die völlige Hingabe. So wird diese Liebe besiegelt durch die Tat am Kreuz. Jesus gibt sogar sein Leben, damit wir leben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Jesu Liebe ist eine Retterliebe und eine Sünderliebe. Er liebt uns Sünder, er rettet uns mit seiner Liebe. Weil wir in der Gottesferne leben, sind wir Sünder. Diesen unendlichen Sund hat Jesus durch seine Liebestat am Kreuz überwunden. Das Kreuz liegt über der Kluft, bereit dafür, dass wir zu Jesus hinübergehen. Aus Liebe wählt Jesus oft drastische Worte. Er ruft zum Umdenken auf, zur Umkehr. Er ruft zum Umdenken auf, zur Umkehr. Er mahnt seine geliebten Geschöpfe, sich Gott wieder zuzuwenden, ihn allein zu lieben. Aus Liebe ermahnt Jesus. Aus Liebe baut Jesus auf und aus Liebe tröstet Jesus. Ja, ich habe von einer Liebesbeziehung gesprochen und es ist eine echte Liebesbeziehung zwischen Mensch und Gott. Eine Beziehung ist aber auch immer ein Dialog. Doch es gibt auch unerwiderte Liebe. Ich sehe da den Teenie vor Augen, der ein großes Idol hat. Er heftet das Poster der berühmten Sängerin an die Decke über seinem Bett. Gleich der erste Gedanke am Morgen und der letzte am Abend gilt der Liebe zu dem Idol. Doch wir wissen, diese Liebe des Teenies erfährt keine Antwort. So erfährt auch Jesus auf seine Liebesavancen oft keine Antwort. Jesus wünscht sich von allen Seiten Geschöpfen eine Antwort. Doch nicht alle geben eine Antwort. Sie haben ihr Schicksal selbst gewählt. Sie wollen nicht von der Liebe Gottes berührt sein. Und Gott akzeptiert dies. Er stockt nicht. Mit Traurigkeit und teilweise mit Wut nimmt er es hin. Es ist traurig, aber solche Menschen bleiben in ihrer Gottesferne, in ihrer Einsamkeit. Mit wenigen Worten habe ich dargestellt, wie sich die Liebe Jesus zu seinen Geschöpfen zeigt. Wenn ich diese Liebe unmittelbar erfahren möchte, muss ich allerdings immer den Schritt über die Bibel und das Gebet wählen. Groß ist die Gefahr, sich einen eigenen Jesus zu basteln. Diese Gefahr besteht heute wie zur Zeit des Apostel Paulus. Daher schreibt Paulus so viele Briefe an die verschiedenen Gemeinden. Wenn Paulus an die Korinther schreibt, die Jahreslosung ist ja aus dem ersten Korintherbrief, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, dann hat das auch eine Vorgeschichte. In Korinth gab es laut Paulus einige Missstände, die sexueller Natur waren und die mit Macht und Neid innerhalb der Gemeinde zu tun hatten. Es hatten sich in Korinth um Einzelpersonen Gruppierungen gebildet. Manche nutzten diese Position aus, um zu spalten. Manche besaßen auch Fähigkeiten, die die anderen nicht hatten. Paulus ermahnt die Korinther, sich allein auf Jesus zu berufen und in Jesus eins zu sein. Daher sein Aufruf und Erinnerung am Ende des Briefes nochmal als Zusammenfassung: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Also zettelt keinen Streit an. Nehmt euch persönlich zurück. Sorgt dafür, dass in anderen kein Neid erregt wird. Also gebt nicht an mit euren Begabungen. Doch noch direkter wird Paulus bei den sexuellen Missständen. Im Notfall müsse man Menschen aus der Gemeinde ausschließen, damit die Schwachen nicht in die Irre geführt werden. Grundsätzlich zeigt Paulus auf, dass körperliches Ausleben der Liebe, also der Eros, gehört allein in die Ehe. Das sagt Paulus nicht, weil er spießig oder verklemmt ist. Das wurde ihm auch schon vorgeworfen. Alles Sexuelle, was außerhalb der Ehe ist, führt teilweise zu seelischen, teils körperlichen Verletzungen. Und gehört das zur hingebenden Liebe eines Jesus? Nein, gehört es eindeutig nicht. Jetzt darf man hier Paulus nicht falsch verstehen. Paulus ist hier so streng, weil er immer die Schwächsten im Blick hat. Diese gilt es zu schützen. Tritt nun Fehlverhalten in einer Gemeinde auf, sind die Menschen nicht einfach von jetzt auf gleich aus einer Gemeinde auszuschließen oder fallen aus dem Heil. Das wäre lieblos. Aus Liebe fordert Paulus auf, mit den betroffenen Menschen zu reden, ihn liebevoll auf Augenhöhe daran zu erinnern, warum Gott diesen falschen Weg nicht möchte. Und wenn dieser Mensch in der Liebe Gottes ist, wird er kennen und den falschen Weg verlassen. Auch wir als Christen werden Fehler in unserem Leben machen. Für Gott ist es aber wichtig, dass wir erkennen, wenn wir auf dem falschen Weg sind und dass wir dann zu Gott umkehren und so handeln, wie Gott es möchte. Das ist auch eine Form der Liebe, da ist auch eine Form der Liebe, die Bereitschaft, meinem Nächsten zu vergeben und den Mut, um Vergebung zu bitten. In diesem ersten Korintherbrief, aus dem die Jahreslosung stammt, nimmt die Agape, die wahre Liebe, die Liebe von Gott, einen großen Raum ein. Bei vielen Hochzeiten werden Worte aus dem 1. Korinther 13 vorgelesen. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Und sie rechnet das Böse nicht zu. Die Liebe höret nimmer auf. Wir kennen diese Worte. Und hier geht es nicht um die romantische Liebe, hier geht es um die hingebende Liebe, die ihren Ursprung bei Gott hat. An Jesus sehen wir diese Retter- und Sünderliebe in ihrer Vollendung. Nun, an dieser Stelle der Predigt schauen wir uns auch nochmal an, was Ilone zu der Jahreslosung gemalt hat. Um diese Liebe Gottes besser zu verstehen, hat mir Ilones Bild sehr stark geholfen. Wir nehmen das Blatt mal in die Hand oder schauen Sie uns da vorne an. Und wenn ich so das Bild betrachte, eine Farbe ist ganz dominant. Es ist die Farbe Rot. Wir wissen, Rot ist die Farbe der Liebe. Auf Ilones Bild ist aber kein einheitliches Rot zu sehen. Wir sehen auf der linken Seite des Bildes ein dunkleres Rot, dann in der Mitte auch ein helleres Rot. Ja, es ist wie die Flamme einer Kerze oder eines Lagerfeuers. So finde ich. Das Bild der Liebe und des Feuers kann ich gut verbinden. In Feuer ist Energie. Auch die Liebe hat Kraft, Dinge anzugehen. Zudem wärmt das Feuer. Im Jahre 1522, in der Passionszeit, nahm Martin Luther dieses Bild von der Liebe Gottes in einer Predigt auf. Und da sagte er, Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe, der da reicht von der Erde bis zum Himmel. Diese Form der Liebe spüre ich auch in diesem Bild. Der Erdkreis, die Lebenswelt der Menschen ist umgeben von dem Rot, von der Liebe Gottes. Und das Wunderbare ist auch aus meiner Sicht, dass die Linie des Kreises unterbrochen ist. Also Gottes Liebe dringt in die Welt hinein und färbt auf die Menschen ab. An dem Herz wird dies so richtig deutlich, auf der rechten Seite des Kreises. Und wir sehen auch, dass die rechte Hälfte des Herzens in diesem Rot ist, was um den Kreis herum ist, und dass die linke Seite des Herzens etwas heller ist. Trotzdem ist die Farbe Rot immer da. Und das passt zu den Worten aus Hesekiel 36. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und ein fleischernes Herz geben. Und dieses Herz ist fähig, die Liebe von Gott zu empfangen und dadurch die Liebe auch weiterzugeben. So würde ich diese beiden Farbtöne in dem Herz interpretieren. Mit diesem neuen Herzen verändert sich auch mein Tun. Ich finde, das Gesicht auf der linken Seite des Kreises und die Hand unterhalb des Kreises drückt dies auch ganz gut aus. Auch hier ist die Linie des Kreises nicht durchgezogen. Auch hier färbt das Rot die Liebe ein. Denn die christliche Liebe wird im Tun, im Vollzug gelebt. Sie zeigt sich da, wo Menschen verantwortungsvoll füreinander da sind. Das ist der Ehemann, der seine kranke Frau pflegt. Es ist die Tochter, die ihren alten Vater betreut, weil er nicht mehr alleine wohnen kann. Oder es ist auch der Pfleger, der für seine Patienten ein Wort des Trostes hat. Oder es ist der Nachbar, der fürsorglich nach seinem Nachbar schaut, der in einer seelischen Krise steckt. Diese Liebe geschieht durch das gesprochene Wort und die gelebte Tat. Und das große Symbol in Ilones Bild ist, so finde ich, nicht das Herz oder die Hand, sondern das Kreuz. Denn dieses verbindet den göttlichen Bereich, den Himmel, und den menschlichen Bereich, die Erde. Das Rot der Liebe Gottes verändert sich im Farbton, wenn es auf die Welt der Menschen trifft. Es ist kein reines Rot mehr. Dafür bleibt das Kreuz. Unveränderlich verbindet es den Himmel und die Erde. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. So drückt es der Evangelist Johannes aus. Das neue Herz verändert uns. Unser neues Herz verändert unser Tun. So kann Paulus die Korinther diesen Rat mitgeben. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wir haben heute Abend über die Worte des Paulus nachgedacht. Aus dem ersten Korintherbrief. Ich habe versucht, deutlich zu machen, was diese Liebe nicht bedeutet. Denn der Ursprung dieser Liebe ist nur in Jesus zu finden. Er hat uns seine Retter- und Sünderliebe vorgelebt. Durch die Liebestat am Kreuz wurde diese Liebe besiegelt. Jesus ist uns gegenüber also wie ein Backofen voller Liebe. Seine Liebe färbt auf uns ab. Jesus zu lieben heißt dann auch, seine Liebesgebote zu halten und zu tun. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten, so sagt es Jesus in Johannes 14. Liebe Gemeinde, diese Liebe zu leben ist allerdings kein weiterer Punkt auf einer Liste, wo die guten Vorsätze des neuen Jahres draufstehen. Oder oft denke ich aber auch dabei an große Aktionen, wie diese Liebe deutlich gemacht werden kann. Kann man so diese Liebe leben? Viel wichtiger ist, dass wir heute Abend diesen Gedanken ins Gebet nehmen, jetzt wenn wir auf das neue kommende Jahr blicken, und in Gott entweder um ein neues Herz bitten oder dass Gott dieses neue Herz mit seiner Liebesglut wieder belebe. Und dann fängt an, das Rot der Liebe Gottes auf uns abzufärben. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.